Ja, wenn man mit Jesus lebt und man meint das wirklich ernst und ist jetzt nicht bloß irgendwie so ein Fan von Jesus, was ja auch manche sind, sondern folgt ihm wirklich nach, dann wird man merken, dass das Leben so zwei Pole kriegt, irgendwie, wo so ein Spannungsfeld zwischen ist. Und man kann sich entweder irgendwie um Jesus drehen und ihn anbeten und Zeit mit ihm verbringen und Bibel lesen und viele Erfahrungen mit ihm machen. Oder man geht in diesen anderen Pol und lernt den Nächsten zu lieben, kümmert sich irgendwie um seine Mitmenschen und breitet Reich Gottes dadurch aus. Und so dieser eine Pol ist irgendwie so das Mystische, ne, wo man Erfahrungen mit dem Herrn macht, wo sich das ganze Leben um Gott dreht und das so das Wichtigste ist. Und dieser andere Pol würde man dann wahrscheinlich als Diakonie bezeichnen und Evangelisation und Mission, wo es einfach darum geht, den anderen in den Blick zu kriegen und was Positives für den zu machen. Und mir ist das gerade so beim ersten Lied, beim Lobpreis so gegangen, wie das war ja das Lied, ich kenne jetzt den Titel nicht, aber jedenfalls kommt darin so diese Textzeile vor, du suchst mich, wenn ich mich in mir verliere. Und ich glaube, dass das immer wieder passiert, dass man irgendetwas tut und sich darin verliert, dass man sich um sich selber dreht und sich darin verliert. Vielleicht auch, dass man eigentlich was total Positives macht und Gottes Reich baut und man verliert sich da drin und man kriegt irgendwie den Herrn aus dem Blick. Und das ist eine sehr traurige Sache. Ich mag das echt überhaupt nicht, wenn ich das so merke, dass ich mich da verrannt habe und auf einmal stelle ich fest, wo ist Jesus eigentlich? Den habe ich schon so lange nicht mehr gespürt und er hat schon so lange nichts mehr zu mir geredet. Was ist denn da eigentlich los? Dann finde ich das immer total schrecklich. Aber ich schätze das echt sehr an Gott, irgendwie, dass es sich vielleicht so anfühlt, als ob wir ihn suchen würden, aber dass in Wahrheit er wirklich uns sucht und dass er immer an uns dran ist, hinter uns hergeht, uns immer wieder ruft, so wie damals Adam im Paradies und immer wieder fragt so, wo bist du eigentlich? Und wenn man das dann hört und darauf reagiert und sagt, ja Gott, hier bin ich und ich weiß auch nicht, wie ich hier hingekommen bin, ist dunkel hier, ist kalt, ist nicht angenehm, dann kommt er auch immer wieder und holt uns da raus. Und das finde ich eine total tolle Eigenschaft von ihm. Und mir tut das so ein bisschen leid, das ist ganz selten, glaube ich, dass ich mich irgendwie am Anfang einer Predigt irgendwie entschuldige, aber mir tut das so ein bisschen leid oder kam gerade so während des Lobpreises, dass ich heute schon wieder eine Predigt habe, die auf dem missionarischen und diakonischen Aspekt ist, dass es wieder irgendwie darum geht, irgendwie etwas für andere zu tun und ich jetzt heute endlich mal die Predigtreihe zu Ende bringen möchte, die wir vor so vielen Jahren angefangen haben. Weil ich eigentlich so beim Lobpreis dachte, Mensch, es wäre total cool, jetzt weiter irgendwie so in diese Thematik einzusteigen und sich weiter irgendwie um Jesus zu drehen. Und ich gelobe, dass es irgendwann auch wieder so sein wird. Also es geht auch wieder in das andere Extrem hinein. Und letzten Endes kommt es ja darauf an, irgendwie so beides zusammen zu machen und nicht ohne Jesus in die Welt hinauszugehen. Das wäre total bescheuert. Aber auch nicht sich so sehr in Gottes Gegenwart mit zu verlieren, dass man nichts mehr irgendwie für die Menschen macht, die Gott nicht kennen. Das wäre genauso bescheuert. Und so gehe ich ganz stark davon aus, dass auch wieder Predigten kommen werden mit eher mystischem Inhalt, wo es um den Herrn mehr geht und weniger um sein Reich. Aber im Moment sind wir immer noch in einer Predigtreihe über die Gemeinde. Es ist mittlerweile schon der 13. Teil. Thomas? Es passiert nichts. Mir tut schon der Finger weh vom Draufdrücken und ich habe schon ein Loch im iPad. Ich kann nicht mehr öfter. Also, es ist der 13. Teil unserer Predigtreihe über die Gemeinde und der 7. Teil unserer Unterpredigtreihe über die prägende Gemeinde. Wenn man das zusammenzählt, sind das schon 20 Teile. Allerdings ist es Quatsch, das zusammenzuzählen. Es sind tatsächlich nur 13. Und da könnt ihr jetzt den Rest der Predigt drüber nachdenken, wie denn dieses Mysterium zustande kommt. Aber auf jeden Fall ist es so. Der Kernpunkt des Ganzen, und den möchte ich auch gerne immer und immer wieder wiederholen, ist: Gemeinde ist nicht Gemeinde Gottes, wenn sie nicht etwas für die Gesellschaft und die Menschen draußen tut. Gott hat uns nicht hier gelassen, damit wir einfach nur um uns selber drehen. Er hat uns auch nicht hier gelassen, damit wir schon mal den Himmel auf Erden erleben und die tolle Gemeinschaft untereinander haben. Sondern er hat uns hier gelassen, damit wir Menschen erreichen, dass wir das Evangelium verbreiten können, dass wir diese große Vision, die Jesus hatte, nämlich dass jeder Mensch seinen Vater im Himmel kennenlernt, dass wir sie weitertragen, dass wir uns dazu stellen, zu diesem Auftrag, diesem Missionsbefehl, der tatsächlich ein Befehl war und nicht irgendwie ein Missionsvorschlag, dass wir etwas damit machen und dass wir einfach mit einem Sinn im Leben hier sind. Und deswegen ist es total bitter eigentlich, wenn Christen das manchmal sagen, so ja, ich habe eigentlich gar keinen Sinn im Leben, dann verstehe ich das eigentlich immer gar nicht, denn Jesus war ziemlich deutlich, was der Sinn des Lebens ist, nämlich geh raus, heile Kranke, wecke Tote auf, predige das Evangelium umsonst, steht mehrmals irgendwie drin. Und das ist eigentlich so der Sinn des Lebens, das ist so der Grund, warum wir da sind. Und irgendwann wird es sein, wie wenn man nach getaner Arbeit nach Hause kommt, man hat einen stressigen Tag gehabt und würde normalerweise irgendwie die Füße hochlegen und das wird man dann in der Ewigkeit tun und sich irgendwo dann mit diesem Gefühl, den Auftrag ausgeführt zu haben, das getan zu haben, was der Herr uns aufgetragen hat, endlich glücklich die Ewigkeit verbringen. Und das ist eigentlich eine total tolle Sache, das ist so eine Totalvision vom Leben, die Gott dafür für uns hat, wie sie eigentlich schöner nicht sein kann. Man hat ein erfülltes, kreatives Leben geführt und man hat irgendwie das umgesetzt, was er uns gesagt hat. Und am Ende steht das, wie Jesus es in Lutherdeutsch sagt, dass er kommt und sagt, ei du frommer Knecht und treuer Knecht, und jetzt komm und tritt ein in die Ruhe deines Herrn. Es ist manchmal ein ungewohntes Thema, über Gesellschaft zu reden und über unsere Rolle da drin und speziell auch über das Verändern von Gesellschaft. Und ich glaube, das liegt in erster Linie daran, dass es kein theologisches Thema ist und dass deswegen wir Pastoren das Gefühl haben, davon nicht besonders viel zu verstehen, weil es eher so in Soziologie greift, wie manchmal irgendwie auch noch so ein paar politische Aspekte hat und man sich so ein bisschen unwohl damit fühlt, weil es nicht viele Bibelstellen dazu gibt, weil man irgendwie viel interpretieren muss und sich generell irgendwie so ein bisschen unfähig dazu fühlt. Das würde ich aber trotzdem total gerne überwinden, weil wir nämlich niemals unseren Auftrag in dieser Welt hier wahrnehmen, geschweige denn ausführen können, wenn wir nicht verstehen, wie die Welt funktioniert und wenn wir nicht mit einer positiven Haltung da dran gehen und da den Auftrag Christi umsetzen. Und deswegen habe ich euch mal ein Schema mitgebracht, ein kleines Modell davon, was auf die Gesellschaft eigentlich einwirkt, was so Faktoren sind, die unser Leben bestimmen und kannst vielleicht auch noch so eine Bärenfalle irgendwie da hinstellen, dass ich da auch noch reintreten kann. Oder ein Fettnäpfchen, ist hier irgendwo eins. Und es sind diese 7 Einflussfaktoren. Ich gehe das mal schnell durch, denn die meisten von euch haben das jetzt schon ganz, ganz oft gehört. Aber ein paar sind da, die es noch nicht gehört haben, und denen erkläre ich das wenigstens noch mal irgendwie kurz. Also diese 7 Sphären, die Einfluss haben auf eine Gesellschaft, ich habe es jetzt ein bisschen kleiner gefasst, nämlich eine Stadt, ist zum ersten der Bereich der Künste. Und Kunst ist alles, wie was mit Literatur, mit Musik, mit Bildhauerei und solchen Dingen zu tun hat. Und da halte ich eigentlich so in der modernen Gesellschaft die Musik für das Potenteste, irgendwie das am meisten bewirkt und was irgendwie viel aus Menschen macht. Also gerade beim Jugendlichen ist es ganz stark mit zu beobachten, dass viel Meinungsbildung wie durch Bands passiert und dass man auch in ganz schlimme Sackgassen laufen kann, wenn man sich die falsche Musik anhört und dann mit der falschen Lebenseinstellung nachher dasteht. Der zweite Bereich ist Ausbildung und Erziehung. Jeder von uns ist in irgendeiner Weise ausgebildet worden oder wird noch ausgebildet werden. Das fängt an mit der Kindergarten mittlerweile schon, und dann geht es weiter mit Grundschule, dass der Staat uns quasi die Werte unserer Gesellschaft vermittelt und so einige Schlüsselfunktionen wie Lesen, Schreiben, Rechnen, die man auf jeden Fall braucht, im Leben klarzukommen und wo man eben sehr viel Prägung mitbekommt. Der dritte Bereich ist der Politik, der auf das Leben von jedem von uns Einfluss nimmt. Das ist ganz klar, wie Politiker reden viel über das Menschen miteinander. Die Legislative erlässt Gesetze, an die wir uns zu halten haben, wo auch irgendwie das Verbot des illegalen Campens runterfällt. Und da ist jeder von uns in irgendeiner Weise von betroffen. Der nächste Bereich ist der Bereich der Religion. Wir haben festgestellt zum Laufe dieser Predigtreihe, dass jeder Mensch an irgendetwas glaubt. Nicht jeder wird das als Religion bezeichnen und nicht jeder wird unbedingt wie Religion oder sich im Bereich der Religion irgendwie in christlich, muslimisch, buddhistisch oder sowas einordnen. Aber letzten Endes ist auch der Atheismus, also der Glaube daran, dass es keinen Gott gibt, absolut religiös. Ich weiß, die Damen und Herren Atheisten hören das nicht besonders gerne, aber die Nicht-Existenz Gottes zu beweisen ist genauso schwer, genauso unmöglich, wie die Existenz Gottes zu beweisen. Letzten Endes kann man einfach nicht hundertprozentig wissen, dass es keinen Gott gibt, und deswegen kann man nichts anderes machen, als daran glauben, dass es ihn nicht gibt. Ich weiß, das wird nicht gerne gehört, wie gesagt, von manchen, aber dennoch ist es so, es ist auch eine religiöse Sache. Und da Religion uns immer irgendwie sagt, was wir mit unserem Leben zu tun haben und uns einen Sinn gibt des Lebens, ist es ein erheblich wichtiger Einfluss in unser Leben. Der nächste Bereich ist Wirtschaft und Finanzen. Und Wirtschaft und Finanzen hat insofern viel mit uns zu tun, weil jeder entweder einen Job hat oder einen haben möchte, weil sich das Leben von jedem von uns um Geld dreht. Die einen haben kein Geld und wollen gerne welches, die andere haben Geld irgendwie und tun alles, um es zu vermehren oder irgendwie sein Abfließen zu verhindern. Also letzten Endes, wie jeder Mensch, dreht sich in irgendeiner Weise um Geld. Der nächste Bereich ist der Bereich der Medien, über den ich heute reden werde. Deswegen sage ich da noch nicht viel zu. Und der letzte Bereich ist der Bereich der Familie. Familie ist das, was uns zuerst mit Werten ausgestattet hat, wo wir erste Lebenserfahrungen mitgemacht haben, was so einiges in uns hineingelegt hat. Und selbst wenn man keine echte Familie gehabt hat, wenn man in Heimen aufgewachsen ist, dann ist man trotzdem in irgendeinem Beziehungsgeflecht gewesen in dieser prägenden Zeit und hat eben da etwas mitbekommen. Für viele von uns, das betrifft vielleicht mehr den Sonntagsgottesdienst als den Freitagsgottesdienst, ist dieser Familienbereich mir noch zusätzlich wichtig, weil wir in dem Alter langsam sind, in dem wir selber Kinder in die Welt setzen. Wir haben gerade gehört und so auf sehr viele, dass schon zugekommen ist, dass sie nun auch irgendwie selber ihren Nachwuchs erziehen wollen und als Familie für ihn da sein wollen. Und so ist das da irgendwie doppelt wichtig. Ja, heute, wie gesagt, sprechen wir über den Bereich von Medien. Und damit meine ich Massenmedien. Also Medien sind Zeitung, Radio, Fernsehen, Plakat, Werbung, alles, was in hohem Maße irgendwie auf uns einstürmt. Ich glaube, dass es völlig unmöglich ist, in einer modernen westlichen Gesellschaft zu leben, ohne Medien zu konsumieren und ohne von Medien beeinflusst zu werden. Jeder von uns wird Fernsehen. Wer nicht fernsieht, weil er keinen Fernseher hat, so wie Alex und ich, der hört vielleicht Radio. Wer nicht Radio hört, der hat vielleicht eine Zeitung abonniert. Wer auch keine Zeitung abonniert hat, wird vielleicht im Internet auf irgendwelchen CNN-Seiten oder so nachgucken, was in der Welt passiert. Und wer auch das nicht hat, ist trotzdem nicht medienfrei. Denn er wird hin und wieder mal irgendwie einen Döner essen gehen und wird da irgendwie Radio hören. Ja gut, beim Döner ist ein bisschen blöd, weil er das nicht verstehen wird. Aber vielleicht gehst du in eine Pizzeria und da läuft dann ja auch meistens wieder Fernseher, wenn man bestellt. Und der hat dann normalerweise auch deutsches Programm und man kriegt da irgendwie Medien mit. Und selbst wenn das irgendwie nicht ist, ist es mir mal aufgefallen, wie viel Werbung ich eigentlich mitkriege, also wie viel auf mich einstürmt, wenn ich einfach nur mit dem Auto durch die Gegend fahre. Früher hat mich das total genervt, als diese Sunpoint-Werbung immer war, wo dann jede Menge sehr leicht bekleidete Frauen da waren. Und normalerweise gucke ich mir keine leicht bekleideten Frauen an, mit denen ich nicht verheiratet bin. Aber da war es halt mir total unmöglich, denn es war so eine Wegstrecke, die ich hatte, wo man in so einem Tunnel gestanden hat und rechts und links war jeweils irgendwie eine Sunpoint-Werbung und man konnte echt nichts anderes machen. Also irgendwie dann irgendwie einfach nur stur gerade ausgucken, war irgendwie auch überhaupt nicht drin. Also man kriegt auf jeden Fall irgendwie Werbung mit und man kriegt irgendwo Medien mit und es macht etwas mit einem. Und das ist der erste Punkt, den ich irgendwie machen möchte, den ich vielleicht auch nachher noch weiter ausführe. Es macht etwas mit uns, was wir konsumieren. Es ist nicht möglich, sich irgendetwas auszusetzen, ohne davon geprägt zu werden. Es ist nicht möglich, fernzusehen, ohne davon geprägt zu werden. Es ist nicht möglich, sich mit Politik zu beschäftigen, ohne davon geprägt zu werden. Wir holen uns immer einen prägenden Einfluss rein. Wenn wir nicht alleine in einer norwegischen Hütte ohne Stromversorgung leben, dann werden wir in irgendeiner Weise von dem beeinflusst werden, was es an Massenmedien um uns herum gibt. Das Ganze funktioniert so, dass gerade Werbung, ich werde Werbung jetzt öfter mal als ein Beispiel dafür nehmen, weil es irgendwie am griffigsten ist, dass Werbung nicht irgendwie so funktioniert, dass man uns die Vor- oder Nachteile eines Produktes sagt, sondern Werbung funktioniert so, indem man das Produkt, das man verkaufen möchte, mit einem Gefühl verbindet. Als ich das letzte Mal irgendwie Werbung gesehen habe, das war irgendwo im Urlaub, wo ich dann hin und wieder auch mal fernsehe und manchmal irgendwie kriege ich dann halt doch nochmal was mit, gab es irgend so eine Autowerbung, die ist glaube ich relativ häufig, dass für Autos geworben wird. Und außer dem Namen dieses Autos hat man eigentlich keine Informationen gekriegt. Dafür hat man gesehen, wie super coole Leute wie mit diesem Auto irgendwelche italienischen Serpentinen herunterfuhren, eine hübsche Frau irgendwie neben sich hatten und man hatte irgendwie sofort irgendwie das Gefühl, dass man wesentlich cooler wäre, wenn man auch dieses Auto hätte. Und ich glaube, bis zum Ende war die einzige Information, die dann doch noch gekommen ist, der Preis, aber es stand nicht drin, wie viel Hubraum das Ding hat. Stand nicht drin, wie viel Sprit es verbraucht, CO2-Ausstoß stand sowieso nicht dabei. Es stand nichts über die Lebenshaltbarkeit mit des Autos dabei. Es war irgendwie keine Information über die zur Verfügung stehenden Farbauswahlen. Es wurde nicht über Produktionsbedingungen für dieses Auto gesprochen. Und letzten Endes gab es keine Information, die mich irgendwie interessierte. Aber dafür war einfach wie so das Gefühl, das man nachher hatte, dass man verdammt cool ist, wenn man dieses Auto hat. Und was sie also verkauft haben, war auf keinen Fall ein Auto, sondern was sie verkauft haben, war ein Lebensgefühl, für das dieses Auto steht. Das war tatsächlich nicht immer so. Wenn ihr mal Werbung euch anguckt, wenn die so 100 Jahre ungefähr alt ist, vielleicht so ein bisschen über 100 Jahre alt, dann werdet ihr sehen, dass man zu dieser Zeit tatsächlich mehr mit Informationen geworben hat und versucht hat, mir zu erklären, warum gerade dieses Produkt besser war als irgendein anderes. So dass es also eine ganze Weile gedauert hat, bis man irgendwie auf den Gebrauch von Massenmedien gekommen ist, so wie das heute ist. Das ist verbunden mit einem Mann, den ich euch unbedingt vorstellen möchte. Der heißt Edward Bernays. Ein bisschen wie die Soße, aber anders geschrieben. Kennt ihn einer? Ja, naja, ja, wie gesagt, das ist, ja, genau, ist so ein gelber Typ mit grünen Stippen drin. Nein, ich weiß auch nicht, ob ich ihn richtig ausspreche. Also er schreibt sich Bernays und war auch irgendwie kein Franzose, sondern war ursprünglich ein Wiener. Er war verwandt mit Sigmund Freud, nämlich indem er dessen Schwester geheiratet hat, war also ein Neffe Freuds. Und er hat die ganze Freudsche Theorie der Psychoanalyse studiert. Was sind das für Geräusche? Das klingt irgendwie, als ob das auf mir in den Monitor regnen würde. Ach so. Okay, dann ist alles in Ordnung. Ja, dann mache ich mir keine Sorgen. Und hat also irgendwie das ganze Freudsche System der Psychoanalyse studiert und hat geguckt, wie es möglich ist, damit Menschen zu manipulieren. Und so wurde er der allererste PR-Manager der Welt. Hat in New York irgendwie ein Vermögen irgendwie damit gemacht, irgendwie hat die unwahrscheinlichsten Werbekus gelandet und also ganz komische Kampagnen gemacht und ist da irgendwie der totale Mogul in diesem Bereich geworden. Und unter anderem ist ihm ein Werbekuh gelungen, den ich euch unbedingt mal irgendwie vorstellen möchte. Und zwar war es in den 20er Jahren, so generell in der Zeit zwischen den Weltkriegen, war es total verpönt, dass Frauen rauchten. Also das gab es überhaupt nicht. Es gab schlichtweg keine rauchende Frau. Das fand man irgendwie total schrecklich. Und jetzt kommt also ein amerikanischer Tabakkonzern zu Herrn Bernays und sagt so, ja, wir wissen, dass Sie hier ziemliche Wunder vollbringen können. Und wir würden gerne, dass viele Frauen in unserem Land anfangen zu rauchen und möchten einfach irgendwie gerne in diesen Markt eindringen. Und wenn das einer schaffen kann, dann werden Sie das schaffen. Und er hat den Auftrag angenommen, also Moral war nie seine stärkste Seite. Doch irgend so ein CIA-Putsch irgendwie in Venezuela irgendwie dann propagandistisch begleitet und nachher hat Josef Goebbels irgendwie seine Bücher gelesen und irgendwie für seine Propagandazwecke irgendwie verwendet. Also Moral war auf jeden Fall nicht so seine stärkste Seite. Und er hat gesagt, okay, irgendwie das kriege ich hin. Und dann hat er einen ganz gemeinen Trick angewendet. Er hat es nämlich einfach nicht mit Fakten probiert und ist also nicht mit einer Schachtel Zigaretten irgendwie zu der erstbesten Frau gegangen und hat gesagt, hier, ich habe ein wundervolles Angebot für dich. Gegen ein geringes Entgelt kannst du eine lebenslange Abhängigkeit eingehen, die dir den besonderen Vorteil bringen wird, dass dein Risiko für Herz- und Kreislauferkrankungen massiv ansteigt und dass du möglicherweise sogar Lungenkrebs bekommst. Aber das wäre vielleicht auch so ein bisschen kontraproduktiv. Ich weiß nicht, wer dann anfangen würde zu rauchen. Und so hat er Folgendes gemacht. Er hat ein paar Frauen angestellt, hat den Zigaretten in die Hand gedrückt und hat die zum jährlich stattfindenden Osterdemonstration irgendwie nach New York geschickt und hat gesagt, wenn genug Kameras irgendwie auf euch gerichtet sind, dann zieht einfach mal die Zigaretten aus dem Strumpfband und fangt an, öffentlich zu rauchen. Als er das klar gemacht hat, ist er zur Presse gegangen und hat gesagt, irgendwie, ihr müsst auf jeden Fall irgendwie zu diesem Ostermarsch kommen, denn ihr werdet erleben, wie eine ganze Menge Frauen Fackeln der Freiheit in der Hand halten. Kein Mensch wusste natürlich, was eine Fackel der Freiheit ist, ist ja klar. Und so kam also hier eine Menge Presse und der Protestmarsch, Freiheitsmarsch, Friedensmarsch, was auch immer, irgendwie lief durch New York. Und mittendrin irgendwie zogen dann Frauen Zigaretten aus ihren Strumpfbändern und haben angefangen zu rauchen. Hier ein Bild von 1929. Und das ging durch alle Presse hindurch. Und das stand am Tag nachher in allen Zeitungen. Die Radio hat darüber berichtet. Und auf einmal wurde das Zigarettenrauchen ein Symbol dafür, dass Frauen sich emanzipieren, dass Frauen für Freiheit aufstehen und für Frauenrechte. Es war auf jeden Fall auf allen möglichen Werbetafeln drauf. Ihr müsst da mal ein paar Lucky Strikes-Werbungen irgendwie aus der Zeit angucken. Das sind dann immer so diese selbstbewussten Frauen, die Fesseln abschütteln und dabei irgendwie ganz entspannt eine Zigarette quarzen. Und auf einmal war Rauchen total populär und die amerikanische Tabakindustrie hat Milliarden über Milliarden über Milliarden damit verdient, dass Frauen dieses Image gekauft haben und das Gefühl hatten, dass sie nur als rauchende Frauen tatsächlich vollwertige Frauen sind. Und das ist echt eine total böse Sache. Also deswegen habe ich auch wie mal so dieses Beispiel des Rauchens genommen. Noch so ein paar andere Absurditäten hingekriegt, aber das fand ich so echt das Schlimmste eigentlich, was er gemacht hat. Und auch so diesem Gedanken total schlimm, wie das eine Industrie sagt, okay, wir sind bereit, irgendwie so und so viele Millionen auszugeben, damit wir einen neuen Markt erreichen, noch mehr Leute wie vergiften und in Abhängigkeit führen können, also eigentlich wissentlich diese Methoden anwenden, um Menschen wie zu manipulieren und Opfern ihrer Konsum, zu Konsumenten zu machen. Genau, das meinte ich. Also das funktioniert irgendwie definitiv und unsere Welt ist absolut davon geprägt. Man verkauft keine Produkte mehr, sondern man verkauft ein Image. Das funktioniert leider nicht nur im Konsumbereich, sondern das funktioniert im Glaubensbereich irgendwie ganz genau so wie im Konsumbereich. Die Vorgehensweise, um ein eigentlich christliches Land in ein immer weniger christliches Land zu verwandeln, ist nicht irgendwie, dass man dagegen argumentiert, und wie durch öffentliche Diskussionen irgendwo versuchen, wie Atheismus und sowas zu fördern, sondern es geht darüber, dass man das Image verändert. Und das Image, das heute irgendwie durchgehend gebracht wird, wie durch alle Pressen hindurch, ist, dass gläubige Leute, speziell christlich gläubige Leute, immer so ein bisschen hinterwäldlerisch sind, etwas nerdy vielleicht, dass sie verschiedene Sachen nicht verstanden haben, dass sie verklemmt sind. Das ist auch irgendwie mal so ein ganz wichtiges Argument irgendwie dabei oder Attribut dabei. Und dass es eigentlich irgendwie nicht irgendwie darum geht, was sie jetzt glauben, sondern es geht irgendwie darum, was sie sind, nämlich irgendwie komisch. Und umgekehrt irgendwie das Bild irgendwie des ungläubigen und atheistischen Menschen, dass er es geschafft hat, irgendwie die Fesseln der Religion und Kultur abzuschütteln, dass er jemand ist, der selber über sein Denken und sein Leben bestimmt, dass er sich irgendwie keiner Konvention unterwirft, sondern im Gegenteil über Konventionen sich längst erhoben hat und jetzt irgendwie seines eigenen Glückes Schmied ist. Und wenn du so davor stehst und dich dann wie jemand fragt, möchtest du lieber irgendwie ein Hinterwäldler sein, wie der 200 Jahre Wissenschaftsgeschichte verpennt hat sowieso ein bisschen komisch ist, oder wärst du lieber dieser freie Mensch, der aus reiner Überzeugung handelt und dem niemand vorschreibt, was er zu tun oder zu lassen hat, dann würde ich vermuten, dass die meisten sich nicht für den Hinterwäldler entscheiden würden. Und es funktioniert halt, wie gesagt, überhaupt nicht irgendwie in irgendeiner Weise argumentativ, sondern es geht halt einfach irgendwie darum, dass du das Image kaufst und das Image bringt irgendwie die ganzen anderen Sachen mit. Und deswegen ist dieser ganze Medienbereich ein gefährlicher Bereich und man sollte sich Gedanken machen, was man denn eigentlich was man konsumiert. Man sollte sich irgendwie Gedanken darüber machen, wie Medien überhaupt mit uns umgehen. Und wir sollten uns auf jeden Fall irgendwie von diesen Gedanken verabschieden, dass Medien nichts mit unserem Leben zu tun haben. So hin und wieder höre ich das noch, und mir, dass da jemand sagt, ach Quatsch, ist mir doch egal, was ich mir angucke und was ich mir reinziehe, das macht sowieso nichts für mich, mit mir, weil ich zu starke Überzeugungen habe. Aber ganz ehrlich, das ist totaler Blödsinn. Das, was wir konsumieren, macht etwas mit uns. Das ist mit körperlicher Nahrung genauso wie mit geistlicher Nahrung. genauso wenig, wie du irgendwie jeden Tag dreimal bei Fastfood-Ketten essen kannst irgendwie und immer noch sportlich aussiehst, genauso wirst du dir jede Menge Müll im geistigen Bereich reinziehen und immer noch wie fit in einer Birne sein können. Das wird nicht funktionieren. Und so können wir ein paar Sachen machen, wie wir die Gesellschaft verändern können oder beeinflussen können. Und der eine Bereich irgendwie da drin ist passiv und der andere ist aktiv. Das ist wahrscheinlich bei jedem dieser 7 Bereiche so. Und ich fange mal mit dem passiven Bereich an, weil das gerade schon so ein bisschen angeklungen hat. Passiv im Bereich wie von Medien etwas zu verändern, bedeutet, sich selber zu kontrollieren und selber zu entscheiden, was ich tatsächlich haben möchte, womit ich mich beschäftigen möchte und nicht einfach irgendwie alles reinzulassen, was mir irgendwo in den Sinn kommt. In einem kapitalistischen Land ist tatsächlich immer irgendwie der Konsument König und nicht der Produzent. Denn es ist fast egal, was der Produzent produziert, wie wenn das keiner konsumiert und keiner kauft, dann wird er irgendwann aufhören damit. Das habe ich neulich mir auf 1 Live so eine kleine Diskussion gehört. Da gab es nämlich so einen Leserbrief und so eine junge Dame beschwerte sich, dass bei ihr zu Hause in der Stadt es jetzt irgendwie am 20. August schon Weihnachtsdeko gibt und die ersten Printen in den Läden auftauchen. Und darauf sagte irgendwie dieser 1 Live-Moderator, ich möchte nicht sagen, wer es ist, aber er hatte echt eine Sternstunde irgendwie da und sagte mir, dass eine der wenigen vernünftigen Sachen, die ich ihn habe sagen hören, und meinte so, ja, gut, wenn das keiner kauft, dann werden sie ja schon daraus lernen und dann werden sie vielleicht im nächsten Jahr erst im November irgendwie das Zeug bringen. Also statt mir darüber zu lästern und sich darüber zu ärgern, sollte man einfach es nicht kaufen. Und ich glaube, dass er hundertprozentig recht damit hat. Wenn wir wollen, dass es Schokoladenprinten erst im Dezember gibt, dann ist die einzige Möglichkeit dafür, dass wir erst im Dezember Printen kaufen. Das ganze Jahr. Moment, jetzt schockiert ihr mich. Aber es gibt doch keine, es gibt doch jetzt nicht das ganze Jahr über Schokoladenweihnachtsmänner, oder? Es gibt Printen das ganze Jahr? Ach so. Ach, das wollt ihr? Boah, okay, also so rum. okay, so rum kann ich das jetzt leider nicht argumentieren, aber gut, das können wir bestimmt auch. Und dann müssen wir halt irgendwie an alle Printen, Läden irgendwelche Briefe schicken und sagen, dass wir auch im März schon welche haben wollen. Dann finden die bestimmt noch ein paar, die sie Weihnachten nicht verkauft haben, die sie uns dann verfüttern. Aber jedenfalls, das Prinzip ist ja eigentlich, wir haben es in der Hand. Was wir nicht kaufen, das wird nicht hergestellt. Und was wir uns nicht angucken wollen, das wird auch nicht gesendet. Da haben wir neulich erst mal den großen Schock gekriegt, als der Mann mit dem Goldhelm zurücktreten musste im Fernsehen und keiner mehr Thomas Gottschalk sehen wollte. Und auf einmal war seine Sendung weg. Und ich habe noch so darüber nachgedacht, ne, wie ich früher, als wir noch Fernseher hatten und als es irgendwie noch mehr irgendwie in meinem Interesse war, gedacht habe, dass Thomas Gottschalk ewig leben wird und dass er ewig die deutsche Fernsehlandschaft bestimmen wird. Und auf einmal, wie Einschaltquoten gehen in den Keller und es wird schwierig für ihn und er kriegt dann noch nicht mal mehr seine Lieblingssendung zustande. Also tatsächlich geht es, dass auch solche Instanzen irgendwann aufhören zu existieren und nicht mehr irgendwo präsent sind, wenn die entsprechenden Quoten in den Keller gehen und das keiner sehen will, dann hört das damit auf. Und vielleicht ist es effektiver, als gegen irgendwelche Sendungen sich zu ärgern, die im Fernsehen laufen, wenn man sie einfach nicht mehr guckt. Statt sich darüber aufzuregen, wie das in unserem Fernsehen sehr viel über Minderheiten hergezogen wird und es immer Leute gibt, die sich da zum Horst machen, während die ganze Nation lacht darüber, was auch tatsächlich unerträglich ist und irgendwie sehr unmenschlich ist, wäre es vielleicht viel effektiver, sich das irgendwie nicht mehr anzugucken und nicht jedes Mal irgendwie mechanisch bei YouTube auf den Link zu klicken, wenn irgendwo steht, die dümmste Frau der Welt. Ich gebe zu, ich habe es mir auch wie das ein oder andere Mal angeguckt, wenn ich gerade eine Krise hatte und dachte so, oh meine Güte, ich kann ja gar nichts, habe ich mir das Video angeguckt und hat mich wieder aufgebaut. Aber ich glaube, dass es tatsächlich irgendwie möglich wäre, irgendwie das System von daher zu verändern, wenn nämlich die dümmste Frau der Welt irgendwie auch, nachdem sie 6 Monate auf YouTube war, immer noch einen Klick gekriegt hat und der von ihr selber ist, weil sie das jetzt mal angucken wollte, dann wird das Video irgendwann rausfliegen. Dann wird das irgendwann keiner mehr irgendwie sowas da produzieren, weil man einfach weiß, es klappt nicht. Und das Problem dabei ist natürlich, dass wir es irgendwo nicht machen, weil wir es nicht hinkriegen, unsere Medienkompetenz so weit auszubauen, dass wir tatsächlich bewusst entscheiden, was wir reinlassen wollen und was nicht und was wir wollen, dass groß wird in unserem Land und was nicht groß wird und wir es einfach irgendwie nicht hinkriegen, wieder bestimmend zu wirken. Und ich glaube, es hat einfach wieder damit zu tun, dass man nichts verpassen möchte, auch wenn man schon längst weiß, dass man nichts verpassen wird. Aber dass es irgendwie genau deshalb irgendwie ganz schwer ist, irgendwie sich da zu steuern, weil es einfach jeder gesehen hat und man dann selber es auch irgendwie sehen möchte. Und so wird das ganze Ding immer größer und man ärgert sich vielleicht darüber, aber man kriegt es auch nicht hin, etwas effektiv dagegen zu machen. Und mir ist das vor einer Weile aufgefallen, wieder im Urlaub, so mein einziger Fernsehkonsum, dass letzten Endes irgendwie das deutsche Fernsehen zu ganz großen Teilen oder im Wesentlichen eigentlich so aus drei Aspekten besteht, die immer wieder darüber kommen. Das eine ist Unterhaltung, das ist schon irgendwie das harmloseste dabei, da passiert irgendwie nicht viel. Aber das nächste, was mir geschürt wird, ist ein Bedürfnis, dass man von der Werbung erzählt bekommt, was man alles noch haben muss, was man noch braucht, um glücklich zu sein. Und das dritte ist Angst. Ganz viele Sendungen haben eigentlich nur irgendwie davon gehandelt, dass demnächst die Wirtschaftskrise ganz schrecklich werden wird, dass immer mehr Autos produziert werden, die auseinanderfallen, wenn man auf die Bremse drückt, dass irgendwelche anderen schrecklichen Dinge passieren, wo dass irgendjemand eine tödliche Spinne in einer Kaffeedose gefunden hat und ganz viele Sachen einfach, die letzten Endes nur Angst gemacht haben. Und das Absurdeste, irgendwie, was ich da mitgekriegt habe, das war, glaube ich, auch wieder im Radio, da gab es irgendwie so einen Test über Föhns, also Heißluftföhns, die Dinger, die man sich an den Kopf hält und danach ein warmes Gefühl auf der Kopfhaut hat und die Haare werden trocken. Und die haben also so verschiedene Föhns getestet und konnten nachher vor einigen von denen warnen. Und bei einem war es halt so, irgendwie, dass sie gesagt haben, dieser Föhn kann irgendwann anfangen zu brennen und das ist schlecht für die Haare. Und dann hat jemand anders das analysiert und hat sich diese Studie irgendwie mal ganz tief angeguckt und hat also festgestellt, dass sie diese Föhne auf Dauerbetrieb gestellt haben und dass also gerade dieser spezielle Föhn, der angefangen hat zu brennen, das gemacht hat, nachdem eine komplette Woche durchgelaufen ist. Und da denkst du ja, okay, ich weiß nicht, wer von euch irgendwie seinen Föhn eine Woche durchlaufen lässt, irgendwie das würde mir nie passieren. Ich habe auch schon so gedacht, dass man da so eine Permanentinstallation hat, wie so neben dem Spiegel im Badezimmer, ist mit so ein Föhn irgendwie dran und der läuft halt immer, wenn man sich die Zähne putzt und dann kriegt man gleichzeitig noch die Haare geföhnt oder keine Ahnung was. Aber ich meine, das macht ja keiner. Also letzten Endes war dieser Föhn extrem sicher, irgendwie, da konnte irgendwie gar nichts mit passieren. Aber wenn man ihn halt eine ganze Woche irgendwie auf anlässt, dann kann er irgendwann anfangen zu brennen. So ein Wunder. Und das macht natürlich etwas mit uns. Wie auf das nächste Mal, wie draußen bist und dir Föhne anguckst, denkst du, oh je, wer weiß, ob der nicht anfängt zu brennen. Wer weiß, was mit dem nicht irgendwie alles passiert. Und das Leben, das eigentlich überhaupt nicht unsicher ist, wird immer unsicherer. Man wird immer irgendwie nervöser und lebt verkrampfter und unruhiger dadurch. Und ich glaube, dass wir tatsächlich irgendwie etwas dagegen machen können, nämlich indem wir eben bewusster konsumieren, dass wir uns nicht irgendwie alles reinziehen, dass wir sowieso schon mal nicht alles glauben, was im Fernsehen ist. Das wäre ja schon irgendwie gesellschaftlich ein unglaublicher Schritt und wir in die richtige Richtung, wenn das passieren würde. Aber auf diese Weise kann man tatsächlich Einfluss nehmen. Und die zweite Sache wäre natürlich wesentlich schwieriger, nämlich aktiv Einfluss nehmen. Und das heißt, irgendwo im Bereich der Medien mitarbeiten, irgendwo da reinkommen, dass man die Medienlandschaft prägen kann. Das kann passieren, indem man bei Zeitungen anfängt und da irgendwie vielleicht etwas mitschreibt. Kann passieren, indem man sich irgendwie für Fernsehen auf einem professionelleren Niveau interessiert und wie anfängt, da mitzuarbeiten. Also, dass man irgendwo in diese Branche reinkommt und versucht, mit das System von innen her zu verändern. Stelle ich mir sehr schwer vor, weil ich selber unheimlich ungerne mitmachen würde in einer Manipulationsindustrie. Und nicht weiß, wie man unmanipulierende Massenmedien darstellen kann, was man da irgendwie tun kann. Aber es wäre vielleicht eine Möglichkeit. Eine ganz einfache Möglichkeit, wie man es machen kann, irgendwie positiv halt auch irgendwie ein gesellschaftliches Bild irgendwie zu verändern, habe ich von Helge Schneider gelernt, ein Born der Inspiration. Da lief irgendwann mal ein Video im alten Kultschock noch und das habe ich mir mit angeguckt. Und er erzählte so über seine ersten Jahre, wie er so gerade angefangen hat als Künstler. Und dabei fiel irgendwie so dieser eine Satz, nämlich er sagte, nach jedem Konzert habe ich Leserbriefe an alle Zeitungen geschrieben. und hat die dann irgendwie mit verschiedenen Namen und Handschriften und so, also total akribisch, irgendwie passt auch irgendwie zu ihm. Auf jeden Fall immer irgendwie ganz unterschiedlich irgendwie geschrieben, das war das beste Konzert irgendwie meines Lebens. Und dann kam so der nächste Leserbrief von Sabine, die dann sagte so, ja, irgendwie ein paar Aspekte waren vielleicht ein bisschen komisch, aber ich würde wieder hingehen. Und so kriegten alle Zeitungen in der Umgebung dann immer irgendwie Leserbriefe von Helge Schneiders unterschiedlichen Persönlichkeiten. Und er hat sich selbst damit bekannt gemacht. Und ich weiß, dass das eine super Gelegenheit wäre. Und ich habe mir das auch schon so oft vorgenommen, dachte schon irgendwie einige Male so nach einem Konzert oder Union Club, irgendwie könnte ich ja vielleicht auch mal irgendwie einen Leserbrief an den RGA schreiben und dann finde ich mit meinem eigenen Namen unterschreiben, sondern mit einem anderen und dann noch irgendwie einen und noch einen schreiben. Das würde auf jeden Fall ja Medieninteresse unheimlich wecken und würde viel Aufmerksamkeit irgendwie auf uns ziehen. Das heißt, ja, die müsste ich mir dann überlegen. Also Wolfgang würde ich nicht fragen. Vielleicht würde ich auch einfach, wenn ich unkreativ wäre, ein paar unter deinem Namen schreiben. Also wenn du irgendwann mal liest, dass Julia Fläging das letzte Hardcore-Konzert im Kultstock mir total super fand, sogar so sehr, dass sie auf der Box getanzt hat, dann könnte das von mir sein. Obwohl momentan wächst, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, dass es von Thomas wäre. Also es gäbe durchaus Möglichkeiten, auch in diesem Bereich aktiv zu werden und Gottes Reich in diese Welt hinauszutragen. Und wir sollten uns nicht immer aus diesen ganzen Bereichen zurückhalten. Sondern ich fände das total super, wenn es mehr fromme Redakteure gäbe, wenn gerade fromme Leute dann auch nicht bei der Pro oder Idea irgendwie anfangen zu arbeiten, sondern lieber in irgendwelchen nicht christlichen Medien, weil die Christen eigentlich mehr brauchen als die christlichen Zeitschriften. Das würde ich eine total super gute Sache finden und glaube irgendwie, dass es den Einfluss von Gottes Reich in dieser Welt echt massiv steigern könnte. Und damit ende ich mit einem Bibelvers, der so rein gar nichts mit dieser Predigt zu tun hat, aber bisher kam ja noch keiner vor. Und deswegen grüße ich euch alle mit Johannes 14, Vers 6, wo Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das ewige Leben. Und das hat diese Rede jetzt abgerundet und ganz legal zu einer Predigt gemacht.
Dankeschön, Dankeschön. Ja, vielen Dank.